Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Wechseln wir noch einmal nach Österreich. Die Koalition dort ist einer heftigen Belastungsprobe ausgesetzt. Die FPÖ, genau genommen ihr Chef Strache, steht unter Druck. Was hat er da versprochen im Wahlkampf? Und was bedeutet das für die österreichische Politik? Serjan Govedarica.
Eine Villa auf Ibiza im Juli 2017, 3 Monate vor der Parlamentswahl in Österreich. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der Chef der Wiener FPÖ, Johann Gudenus, sprechen mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen. Die Runde lotet Investitionsmöglichkeiten in Österreich aus. Es geht um viel Geld, denn die Russin gibt an, rund 250 Milliarden Euro investieren zu wollen. Die Tonqualität des Videos ist schlecht und man muss ganz genau hinhören, um den heutigen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu verstehen.
Sie wirklich die Zeitung vorher übernimmt. Wenn es wirklich vorher.
Strache bietet der Russin ein Geschäft an. Wenn sie ihm zum Wahlsieg verhilft, indem sie die Kronenzeitung, Österreichs größtes Boulevardblatt, übernimmt, dann könne man, Zitat, über alles reden. Zum Beispiel darüber, ihr nach dem Wahlsieg öffentliche Aufträge im Straßenbau zuzuschanzen. Die Videos wurden der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zugespielt und von den beiden Medien veröffentlicht. Laut Süddeutscher Zeitung und dem Spiegel sind die Aufnahmen echt. Wer sie mit welchen Motiven gemacht hat, ist aber nicht bekannt. Es soll sich nach Berichten der beiden Medien aber um eine Falle für die beiden FPÖ-Politiker gehandelt haben. Die angebliche russische Investorin soll ein Lockvogel gewesen sein. Strache und Gudenus erwähnen dabei auch ein womöglich illegales System der Parteifinanzierung. Größere Spenden sollen am besten über einen gemeinnützigen Verein fließen, damit der Rechnungshof nichts mitbekommt. Laut Spiegel und der Süddeutschen Zeitung haben Strache und Gudenus das Treffen eingeräumt. Es soll sich um ein, Zitat, rein privates Treffen gehandelt haben, bei dem viel Alkohol gereicht wurde. Die FPÖ habe niemals irgendwelche Vorteile von diesen Personen erhalten oder selbigen gewährt, erklärte der Generalsekretär der Partei und kündigte rechtliche Schritte an, wegen der, Zitat, offensichtlich illegalen Aufnahme. Die Opposition zeigt sich entsetzt. Alle im Parlament vertretenen Oppositionsparteien forderten umgehende Konsequenzen, von Straches Rücktritt bis zu einer Neuwahl. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.
Na, das, was heute hier zutage getreten ist, ist nicht nur ungeheuerlich, es ist beispiellos in der Zweiten Republik. Das sind strafrechtlich relevante Tatbestände gegen den Vizekanzler der Republik.
Nun sind alle Augen auf Bundeskanzler Sebastian Kurz gerichtet. In seinem Büro am Wiener Ballhausplatz brannte bis in den späten Abend hinein noch Licht. Einer seiner Sprecher kündigte an, dass Sebastian Kurz sich im Laufe des heutigen Tages äußern werde.
Das war der Bericht von Serjan Govedarica. Wir kommen um 8.41 Uhr zu unseren Kurzberichten. Die Verkehrspolitik in Deutschland setzt verstärkt auf die Elektromobilität. Die Tretroller zum Beispiel sind in aller Munde. Volkswagen will auch mehr Elektroautos oder nur noch Elektroautos bauen. Ist das aber der Weisheit letzter Schluss? Dazu sagte der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, hier im Deutschlandfunk.
Ich bin ehrlich gesagt extrem froh, dass über die Debatte beim batterieelektrischen Fahrzeug bzw. bei den Batterien das erste Mal darüber diskutiert wird, so richtig ernsthaft, wo wir unsere metallischen und mineralischen Rohstoffe her haben. Und natürlich kommt auch dazu, man diskutiert immer nur Elektroauto, ja, nein, brauchen wir insgesamt eine andere Verkehrspolitik. Also die Menge sozusagen der Kilometer, die mit dem Auto gefahren werden müssen, runter. Nämlich wenn die Stadt verstopft ist mit lauter batterieelektrischen Fahrzeugen, ist das auch nicht schön. Deswegen wir brauchen insgesamt eine Verkehrspolitik, die viel stärker auf Fahrrad, zu Fuß gehen, Bus und Bahn setzt. Aber wir brauchen auch den Umbau der Autoindustrie.
Das war Anton Hofreiter im Deutschlandfunk. Das neue Lagebild zur Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen sorgt für Diskussionen. Eine Hochburg für diese Form der Kriminalität ist die Stadt Essen. Der dortige Polizeipräsident Frank Richter sprach vorhin im Deutschlandfunk von neuen Maßnahmen der Behörden gegen das Phänomen dieser Art von Kriminalität.
Wir sind neue Wege gegangen mit Partnern, indem wir gesagt haben, was tut wirklich weh. Und das sind finanzielle Aspekte und haben seit über 2 Jahren eine sehr, sehr enge Kooperation mit Stadt, mit Zoll und mit Steuerverhandlungen. Und diese Bereiche zeigen die ersten Erfolge. Da ist es einfach notwendig, dass man auch eigene Eitelkeiten der Behörden über Bord wirft und sagt, wir haben ein Ziel, nämlich wirklich die Bekämpfung der Clankriminalität. Man muss einfach schauen, dass man ohne in die Kompetenzen anderer, wie zum Beispiel der Steuerfahnder oder des Zolls, eingreift, gemeinsam zusammenarbeitet. Wir haben hier einen Weg gefunden, einer Kooperation, in dem wir uns wirklich zusammensetzen und sagen, wo liegen die Schwerpunkte, und uns gegenseitig zu unterstützen.
Das war Frank Richter, der Essener Polizeipräsident. Heute endete der bundesweite Streik der katholischen Fraueninitiative Maria 2.0. Sie protestiert gegen eine zu männerdominierte katholische Kirche. Heike Zaffer.
Eine Woche lang haben die Frauen keine Kirche betreten, keine Blumen in den Gemeinden gegossen und keinen Kaffee gekocht. Sie wollen damit gegen den sexuellen Missbrauch und die Vertuschungen protestieren und fordern Zugang der Frauen zu allen kirchlichen Ämtern. Und sie haben damit offenbar einen Nerv getroffen. In ganz Deutschland haben Frauen Maria 2.0 Gruppen gegründet. Wir bekommen jeden Tag hunderte Zuschriften, sagen die Initiatorinnen der Aktion aus Münster. Für die Maria 2.0 Frauen aus Münster steht fest, dass ihre Aktionen weitergehen. Sie wollen zum Beispiel die Bischöfe und Kardinäle in ihre Küchen einladen.
Die Brexit-Gespräche zwischen der britischen Regierung und der Opposition sind gescheitert. Jens-Peter Marquardt.
Was heißt das für den Brexit? Das heißt, dass in der ersten Juniwoche Theresa May noch einmal über einen Umweg das dreimal gescheiterte Austrittsabkommen in das Parlament bringen wird, mit der wahrscheinlichen Folge, dass es dort noch einmal scheitert. Und dann wird sie vermutlich zurücktreten. Dann werden die Konservativen einen neuen Regierungschef bekommen und einen neuen Parteivorsitzenden. Das wird mit Sicherheit ein härterer Brexiteer sein, der versuchen wird, auch in Brüssel noch einmal nachzuverhandeln und der wohl auch in Kauf nehmen wird, dass man mit einem No-Deal, also ohne Abkommen, aus der EU austritt.
Bundeskanzlerin Merkel reist heute nach Kroatien. Ausgerechnet dort absolviert sie ihren ersten Auftritt im Europawahlkampf. Clemens Fehrenkotte.
Es ist eine kurze Stippvisite in Zagreb, doch für Kroatiens Regierungspartei HDZ eine wichtige Hilfe in den letzten Wahlkampftagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber kommen am Nachmittag in die kroatische Hauptstadt, um dem liberal-konservativen Ministerpräsidenten Andrej Plenković und Vorsitzenden der HDZ den Rücken zu stärken. Plenković gilt in der eigenen Partei, die mehrheitlich stramm national-konservativ ist, als zu liberal. Für Angela Merkel ist der heutige Wahlkampfauftritt eine seltene Ausnahme. Sie tritt sonst in keinem anderen EU-Mitgliedsland als Wahlkämpferin auf.
In Australien läuft seit heute früh die Parlamentswahl. Lena Bodewein.
Der Klimawandel ist laut Umfragen das entscheidende Thema bei dieser Wahl. Die Australier haben einen Sommer mit längeren Buschfeuern als normal, höheren Temperaturen, schweren Überschwemmungen und teilweise jahrelangen Dürren erlebt. Die jetzige nationalliberale Regierungskoalition hat Warnungen vor einer Klimakatastrophe häufig als alarmistisch abgetan. Eine CO2-Steuer hat sie vor 6 Jahren bei ihrer damaligen Machtübernahme abgeschafft. Der Spitzenkandidat der oppositionellen Labour-Partei will sie wieder einführen, die Emissionen reduzieren und er verspricht, bis 2030 die Hälfte des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen stillen zu lassen.